Guten Morgen. Morgen. Ja. Pünktlich zum Beginn der Sommerferien starten wir auch eine kleine, aber feine Sommerpredigtreihe. An den nächsten Sonntagen werden wir uns beschäftigen mit einigen Gleichnissen Jesu. Ein Gleichnis ist ja so eine kurze Story. Kurze Geschichte, die Jesus erzählt, sehr, sehr bildhaft, sehr, sehr anschaulich. Und durch diese Gleichnisse will Jesus immer in der Regel einen oder zwei Lektionen uns erteilen. Ein oder zwei Punkte so in unser Leben hinein kommunizieren. Und heute, der Jupp hat es angedeutet in seiner Begrüßung, geht es um ein Gleichnis, wo das Thema ist Geld. Und wenn du jetzt heute zu Gast bist und sagst, boah, jetzt werden wieder meine Vorurteile bestätigt. Ja, wenn man in eine Kirche geht, klar, es geht immer um Geld. Ja, möchte ich Folgendes sagen, wir predigen oder lehren oder reden, glaube ich, bei uns in der Gemeinde relativ selten über dieses Thema, über Geld. Vor allem, wenn man es vergleicht mit der Häufigkeit, mit der Jesus über Geld geredet hat. Ja, also da kommen wir nicht ganz ran. Jesus hat sehr, sehr viel über Geld gesprochen. Wir tun das sehr, sehr selten. Heute ist es der Fall, nur für Gäste, so ein bisschen als Kontext. Ich möchte euch, bevor wir in den Text einsteigen, mitnehmen in eine kleine Zeitreise, 25 Jahre zurück, 1990, das Jahr der deutschen Wiedervereinigung. 1990 war das und ein paar Monate vorher schon, so im Lauf des Jahres 1989, hat man ja gemerkt mit der DDR, das wird nicht mehr so lange gut gehen. Ja, das war klar, das ist irgendwie an die Wand gefahren, das ist nur noch eine Frage der Zeit. Und wer das am deutlichsten gespürt hat, vermutlich waren die Parteifunktionäre der SED, ja, oder die obersten Beamten der Staatssicherheit. Die haben irgendwie gemerkt, okay, lange wird es nicht mehr gut gehen. Und was haben sie gemacht? Sie haben horrende Summen an Geld ins Ausland transferiert, auf irgendwelche dubiosen, geheimen Konten, ja, weil sie wussten, wenn die DDR nicht mehr sein wird, dann das Erste, was man machen wird, man wird das Parteivermögen irgendwie einfrieren und anderweitig verwenden. Und wir haben keinen Zugriff mehr drauf. Also was machen wir? Wir leiten es um irgendwo, wo wir dann später auch wieder rankommen. Das heißt, sie haben Vorkehrungen getroffen für ihre Zukunft. Für die Zeit, wo es keine DDR mehr geben wird und wo sie vielleicht nicht mehr an den Schalthebeln der Macht sitzen werden. Und wie beurteilen wir das? Wir würden sagen, also das ist kriminell, oder? Das ist Veruntreuung von staatlichen Geldern, von fremdem Eigentum. Das geht gar nicht. Das ist Diebstahl, das kann man nicht machen. Und jetzt lesen wir heute in Lukas 16 gleich ein Gleichnis von Jesus, wo eine ganz ähnliche Geschichte erzählt, wo es um einen Mann geht, der in ganz ähnlicher Weise untreu mit Geld umgegangen ist. Das an sich ist noch nicht problematisch. Problematisch ist es, dass dieser Mann am Ende des Gleichnisses von Jesus gelobt wird. Und wir denken, was ist jetzt los? Und Generationen von Bibelauslegern haben sich diese Frage gestellt, hey, wie kann es sein, dass Jesus einen untreuen Verwalter, ich nenne ihn einen untreuen Manager, dafür lobt, dass er so untreu mit Geldern umgeht. Und wie kann ich ihn mir als Vorbild nehmen? Spannende Fragen. Und die haben wir im Hinterkopf, wenn wir jetzt einsteigen in unseren Text aus Lukas 16 und wir beginnen mit den ersten beiden Versen. Lukas 16, die Verse 1 und 2. Jesus wandte sich zu seinen Jüngern und sagte, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Oder wie gesagt, uns liegt es ein bisschen näher zu sagen, das war ein Manager. Und über diesen gingen Klagen bei ihm ein. Es hieß, er veruntreue ihm sein Vermögen. Da ließ er den Manager rufen. Was muss ich von dir hören? Sagte er zu ihm. Leg die Abrechnung über deine Tätigkeit vor. Du kannst nicht länger mein Manager, mein Verwalter sein. Und das Erste, was wir merken, wenn wir diese Verse lesen, ist, Jesus wendet sich explizit an seine Jünger. Das heißt, er redet explizit zu Menschen, die ihm nachfolgen. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich bin noch gar kein Nachfolger Jesu. Ich bin nicht mal besonders gläubig. Ja, ich wollte mir das mal anschauen und mir meine Gedanken machen und rausfinden, was es mit Christentum und Kirche und Gemeinde so auf sich hat. Wenn das bei dir der Fall ist, dann möchte ich dir sagen, dieses Gleichnis wendet sich nicht primär und in erster Linie an dich. Jesus erzählt es nicht in erster Linie für dich, was nicht heißt, dass du jetzt irgendwie wegdösen solltest oder rausgehen oder irgendwas, sondern du kannst indirekt sehr, sehr viel lernen aus diesem Gleichnis. Du kannst nämlich lernen, wie Jesus Christsein definiert. Und wenn du heute Morgen hier bist, dann vermute ich, dass das vielleicht eine spannende Frage für dich ist, mal zu hören, wie definiert Jesus Christsein. Aber für diejenigen von euch, die ihr sagt, wir sind Nachfolger Jesu, wir sind Christen, ihr könnt ganz viel lernen, wir können ganz viel lernen aus diesem Gleichnis. Das Gleichnis hat zwei Hauptfiguren, einen reichen Mann, der steht bildhaft symbolisch für Gott. Ja, und dann gibt es diesen Manager, diesen Angestellten, und der steht symbolhaft für die Jünger Jesu, also für jeden einzelnen Jünger Jesu. Er ist das Modell, an dem wir uns als Nachfolger Jesu orientieren sollen. Das sind die zwei Hauptfiguren. Und wahrscheinlich haben wir es hier bei diesem reichen Mann mit einem Großgrundbesitzer zu tun. Und dieser Großgrundbesitzer, der war so reich, dass er sich um die Alltagsgeschäfte gar nicht mehr kümmern musste. Ja, der hat schön irgendwie so eine Villa gehabt am See Genezareth, so mit Seeblick, alles wunderbar. Und hat in seinem Liegestuhl gechillt und hat seinen Manager die Arbeit machen lassen. Der war so für die Firma zuständig und für ihn war das schön, weil der Chef hat offensichtlich nicht so oft über seine Schulter geguckt, der hat ihn machen lassen. Er sollte am Ende nur dafür sorgen, dass der Laden brummt und dass die Firma satte Gewinne macht und der Chef irgendwie zufrieden ist. Das ist die Situation. Und jetzt kriegt der Chef negatives Feedback über seinen Hauptangestellten. Ja, irgendwie kommt ihm zu Ohren, du sag mal, du musst ein bisschen genauer hingucken, weil der verschleudert dein Geld. Das ist irgendwie schwierig. Der geht nicht vernünftig mit deiner Firma um, da musste er mal eingreifen. Also muss der gute Chef aus seinem Liegestuhl aufstehen, ja, den Cocktail neben hinstellen und mal in die Firma. Und dann taucht er im Büro auf seines Top-Managers und sagt, hier, ich will die Abrechnungen sehen, ich will die Buchhaltung sehen, ich will die Zahlen sehen, irgendwas läuft hier falsch. Hier, Rechenschaft geben, ich bin der Boss. Und offensichtlich kann der Manager nicht so viel vorweisen, was ihn entlastet hätte. Und deshalb sagt der Chef relativ schnell, beinahe im selben Atemzug, in diesem Gleichnis, so wie Jesus das erzählt, du kannst nicht länger mein Verwalter, mein Manager sein. Du bist gefeuert, auf Deutsch gesagt, du bist raus. Und jetzt sehen wir ein bisschen später im Gleichnis, dass der Manager anscheinend doch noch zumindest ein paar Tage weiterarbeiten durfte. Vielleicht so bis Monatsende, ja, Kündigung zum Monatsende oder Quartalsende oder bis ein bestimmter Geschäftsabschnitt irgendwie abgeschlossen war. Also er durfte noch ein bisschen weiterarbeiten, aber eigentlich stand er danach auf der Straße, er war seinen Job los. Und es ist nicht ganz klar, war es einfach nur ein schlechter Manager, ja, hat in seinem BWL-Studium nicht so gut aufgepasst. Und hat es irgendwie verrafft und hat schlecht gearbeitet und es war alles keine Absicht, er hat nur schlechte Arbeit gemacht. Oder vielleicht hat er auch irgendwie einfach Geld veruntreut schon zu diesem Zeitpunkt und hat irgendwie was in seine eigene Tasche gewirtschaftet. Das wissen wir nicht. Auf jeden Fall wird er jetzt zur Verantwortung gezogen für die schlechte Arbeit, für die untreue Arbeit, die er gemacht hat. Und jetzt müssen wir uns eines klar machen, die wir das Gleichnis hören und von Jesus erzählt bekommen. Ganz ähnlich wie der Manager im Gleichnis müssen auch wir einmal Rechenschaft ablegen über die Art und Weise, wie wir gelebt, wie wir gearbeitet haben, wie wir mit den Ressourcen umgegangen sind, die Gott uns anvertraut hat. Wie der Manager im Gleichnis müssen auch wir einmal Rechenschaft geben. Paulus bringt es auf den Punkt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 10. Dort steht, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat. Ob es nun gut war oder böse. So wie der reiche Mann im Gleichnis, so fordert Gott am Ende unserer Tage Rechenschaft für uns über die Art und Weise, wie wir unser Leben gelebt haben. Und die Frage ist, sind wir vorbereitet? Bist du vorbereitet? Ich muss mir die Frage stellen, müsste mein Leben, müsste unser Leben nicht anders aussehen, wenn wir tatsächlich vor Augen hätten, dass der Tag kommt, wo Gott mich, wo Gott uns fragen wird, wie hast du gelebt? Wie bist du umgegangen mit dem, was ich dir anvertraut habe? Wie hast du deine Prioritäten gesetzt? Gib mir Rechenschaft über dein Leben. Diese Rechenschaft wird Gott von uns verlangen, genauso wie der reiche Mann es tut mit seinem Manager in diesem Gleichnis. Und der Manager war offensichtlich überrascht, als der Chef auf einmal in seinem Büro stand. Aber wir sehen auch, er hatte noch Zeit zu reagieren. Ja? Er hatte noch Zeit zu reagieren und jetzt entwirft er eine Überlebensstrategie. Er sagt, hey, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Ich muss irgendwas tun. Und das ist unser zweiter Punkt, die Überlebensstrategie des Managers. Für den Manager ist klar, ich bin mein Job los und dann merkt er sofort, irgendwie die Optionen, die ich jetzt noch habe, die sind alle nicht so wahnsinnig prickelnd. Herr, meine Zukunft sieht nicht so wahnsinnig rosig aus. Und er sagt in Vers 3 Folgendes. Da steht, der Mann überlegte hin und her, was soll ich nur tun? Mein Herr wird mich entlassen, für schwere Arbeit tauge ich nicht und ich schäme mich zu betteln. Ja, alles ein bisschen lustig. Er sagt, hey, schwere Arbeit ist nicht so mein Ding. Ja, wahrscheinlich ist damit Feldarbeit gemeint. Ja, und das können wir vielleicht nachvollziehen, dass er sagt, boah, bei der Hitze da auf dem Feld mich abzurackern, das geht gar nicht. Ja, da geht meine Maniküre kaputt und so. Bin bisher immer mit Anzug, Krawatte ins Büro. Ja, das geht nicht. Ja, schwere Arbeit draußen ist nicht so mein Ding. Und dann sagt er, okay, was habe ich noch für eine Option? Zweite Option ist betteln. Ja, das ist ja noch schlechter. Ja, das ist ja noch demütigender. Ja, mich da an die Straße hocken und betteln, das geht nicht. Also zwei Optionen, beide schwierig. Feldarbeit, betteln, noch schwieriger. Also was tun? Sah nicht so rosig aus, bis er auf einmal einen glorreichen Einfall hat. Und davon lesen wir in Vers 4. Doch jetzt weiß ich, sagt er, was ich tun kann, damit die Leute mich in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich meine Stelle als Verwalter verloren habe. Also mit anderen Worten, er sagt, weil ich meinem Chef nicht mehr unter die Arme treten kann, muss ich mich jetzt mit anderen Menschen gutstellen. Das ist ja kein schlechter Plan. Ja? Also mit dem Chef, da geht nichts mehr. Da habe ich einfach verloren. Ich bin raus. Also brauche ich andere Leute, mit denen ich irgendwie mich gutstelle. Ja? Er will das Wohlwollen anderer Menschen gewinnen, damit sie ihn in ihre Häuser aufnehmen. Und jetzt ist die Frage, was sind das für andere Menschen? Die Antwort ist, das sind Menschen, die Schulden hatten bei seinem Chef. Also Schuldner, Gläubiger seines Chefs. Und seine Idee ist jetzt, hey, warte mal, wenn ich mich mit denen gut stelle, ja, dann werden die mich, wenn ich meinen Job verloren habe, in ihre Häuser aufnehmen. Was im Prinzip bedeutet, entweder sie werden mich irgendwie durchfüttern, ja, oder sie werden mir einen guten, angemessenen Job besorgen, wenn ich meinen alten verloren habe. Das waren seine Gedanken, das war seine Strategie. Und so trifft er Vorkehrungen und ruft eine nach dem anderen diese Leute, die bei seinem Chef Schulden hatten, zu sich. Und was dann genau passiert ist, lesen wir in den nächsten Versen, Verse 5 bis 7. Nacheinander rief er alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Fragte er den Ersten. 100 Fass Olivenöl, antwortete der. Darauf sagte der Verwalter, hier, nimm deinen Schuldschein, setz dich schnell hin und schreib stattdessen 50. Dann fragte er den Nächsten, und du, wie viel bist du ihm schuldig? 100 Sack Weizen, lautete die Antwort. Der Manager sagte zu ihm, hier, nimm deinen Schuldschein und schreib stattdessen 80. Und was wir hier merken ist, dieser Manager hatte offensichtlich relativ große Vollmacht. Und die setzt er jetzt noch ein einziges letztes Mal ein und ruft die Gläubiger seines Chefs einen nach dem anderen und sagt, Freunde, wir machen jetzt hier einen Deal. Und er reduziert ihre Schulden einfach so. Und die Schulden hatten sie ja nicht bei ihm, sondern bei seinem Chef. Und die Reduktion, die ist nicht einfach irgendwie so ein paar Euro, sondern ein Fass war eine Maßeinheit von 33 Litern. Also 100 Fässer, ne, könnt ihr euch ausrechnen, 3 Jahresgehälter wert. 100 Fässer Olivenöl, 3 Jahresgehälter, 36 Monatslöhne. Und diese Schuld wird jetzt einfach mal so halbiert. 50% weg. Also von 90.000 Euro Schulden auf 45.000 Euro Schulden. Ja, dass der sich gefreut hat, ist ja klar. Ja, dass der dankbar war, dass er bei dem einen Stein im Brett hatte, klar. Und bei dem anderen 100 Sack Weizen, das war immerhin noch ein Jahresgehalt, ja, und wird immerhin um 20% reduziert. Auch der wird happy gewesen sein. Und so kommt einer nach der anderen. Vielleicht hat er das noch 10-mal gemacht oder noch 20-mal gemacht, aber da war eine ganze Reihe von Leuten, wo er sagen konnte, hey, das sind jetzt meine Buddies. Das sind meine Freunde. Denen habe ich mal was Gutes getan, so eine Hand wäscht die andere. Bei denen habe ich jetzt einen Stein im Brett. Er wird bald arbeitslos sein, aber diese Leute, die sind ihm zu Dank verpflichtet. Und das scheint schon eine relativ erfolgversprechende Strategie zu sein, weil diese Schuldner wahrscheinlich auch nicht nur irgendwelche armen Kleinbauern waren. Ja, also ein armer Kleinbauer, der hat keine 3 Jahresgehälter Schulden. Sondern das waren wahrscheinlich irgendwelche großen Pächter, ja, die ordentlich Umsatz gemacht haben und deshalb können sie auch so große Schulden anhäufen. Das ist wie bei den großen Firmen, ja, oder Schulden der Bundesrepublik Deutschland oder Griechenland oder so. Ja, die können mehr Schulden machen als wir. Das waren große Pächter und deswegen hatte er Hoffnung, dass die irgendwann sagen, hey, bei mir kannst du einsteigen, ich hab einen Job für dich. Das war seine Überlebensstrategie. Und wir müssen uns klar machen, was er gemacht hat, war Diebstahl. Er hat Geld seines Chefs veruntreut. Und die Frage ist jetzt, warum lobt Jesus jetzt am Ende dieses Gleichnisses diesen untreuen Manager? Warum lobt er ihn? Und die Antwort darauf gibt es nächste Woche. Spaß, Spaß. Spaß, ich wollte nur wissen, ob ihr noch da seid, okay? Natürlich gibt es die Antwort heute und wir finden sie in Vers 8. Wir finden sie in Vers 8, wo der Arbeitgeber, der reiche Mann, der Chef, auf das Verhalten seines Managers wie folgt reagiert. Da steht, da lobte der Herr den ungetreuen Verwalter dafür, dass er so klug gehandelt hatte. Und hier ist jetzt wichtig, dass wir ganz, ganz genau auf den Wortlaut achten. Wofür lobt der Chef, der reiche Mann, der Großgrundbesitzer seinen Manager? Für seine Klugheit. Ja, da steht, er lobte ihn, weil er so klug gehandelt hatte. Da steht nicht, weil er so ehrlich gehandelt hatte. Ja, weil er so toll mit meinem Geld umgegangen ist. Nein, 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 da steht, weil er so klug gehandelt hat. Natürlich ist der reiche Mann nicht happy, dass er so viel Geld verloren hat. Aber was er sagt ist, Junge, du hast mich übers Ohr gehauen, aber meine Güte, du bist ein schlauer Fuchs. Ja? Ja? Also Hut ab vor so viel Cleverness. Ja? Du hast mich richtig viel Geld gekostet. Aber ich ziehe meinen Hut vor deiner Cleverness. Das hast du richtig schlau gemacht. Du hast vorgesorgt für deine Zukunft und hast jetzt eine Perspektive nach deiner Entlassung. Es ging zu meinen Ungunsten, aber Hut ab vor deiner Cleverness. Das ist das Lob, das der Arbeitgeber, der reiche Mann hier ausspricht. Und seht ihr die Geschichte, die Jesus hier erzählt? Die müsste eigentlich heißen, das Gleichnis vom untreuen, aber klugen Manager. Das ist die Spannung, die wir haben. Er ist ein untreuer, ungerechter Manager, aber er ist ein kluger Manager. Und ich will das nochmal betonen, nur damit wir nichts in den falschen Hals kriegen. Natürlich lehnt Jesus Veruntreuung und Betrug und Diebstahl ab. Ja, das muss ich euch ja nicht extra erklären. Und natürlich würde Jesus auch sagen, das, was die Stasi-Leute und SED-Leute in der DDR gemacht haben, war Diebstahl und kriminell und geht gar nicht und muss bestraft werden. Das ist nicht die Sache. Aber Jesus würde sagen, was sie gemacht haben, war klug. Es war clever. Es war in gewisser Weise richtig clever, was sie gemacht haben. Und genau das ist der Punkt in diesem Gleichnis. Das ist das, was Jesus uns hier sagen will. Er sagt, lernt von der Cleverness dieses Managers. Im Blick auf seine Klugheit sollt ihr ihn zu eurem Vorbild nehmen. Deshalb erzählt Jesus dieses Gleichnis. Und am Ende von Vers 8 sagt er Folgendes. In der Tat, oder beziehungsweise der Arbeitgeber sagt es noch, in der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts. Die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts. Mit anderen Worten, das bedeutet, Leute, die nicht an Gott glauben, Menschen dieser Welt, sind an manchen Stellen cleverer im Blick auf ihr Leben und ihre Zukunft als die Gläubigen, die Menschen des Lichts. Wenn ihr so wollt, sagt Jesus hier, ihr, die ihr an Gott glaubt, ihr seid manchmal richtig, richtig dumm. Die Menschen dieser Welt, die treffen Vorkehrungen. Die machen alles möglich im Blick auf ihre Zukunft, ja, damit es ihnen gut geht, damit ihr Wohlstand erhalten bleibt. Die treffen Vorkehrungen, die schließen Versicherungen ab, die bilden sich irgendein Netzwerk, ja, die versuchen Beziehungen zu knüpfen zu Menschen, die ihnen irgendwann mal beruflich, karrieremäßig irgendwie weiterhelfen können. Das ist das Denken dieser Welt. Freunde, das ist clever. Und ihr seid manchmal so komplett unclever, weil ihr euch keine Gedanken darüber macht, über euer Verhalten und über eure Taten, was die auslösen in der Zukunft. Die Menschen dieser Welt sind so kreativ, wenn es darum geht, ihren Wohlstand zu erhalten in der Zukunft. Und ich fordere euch heraus, seid genauso kreativ mit dem, was Gott euch anvertraut hat, mit dem, was ihr habt, was ihr seid. Geht kreativ damit um, im Blick auf eure Zukunft. Natürlich würde Jesus sagen, im Blick auf den Tag, wo ihr Rechenschaft geben müsst über das, was Gott der Vater euch anvertraut hat. Denkt mal kreativ drüber nach, was ihr mit den anvertrauten Ressourcen machen könntet und solltet. Das ist sein Punkt. Bereitet euch auf den Tag vor, an dem ihr Rechenschaft ablegen müsst. Das wäre ein kluges, cleveres Verhalten. Und das bringt uns zum allerletzten Satz dieses Gleichnisses. Und mit diesem Satz schließt Jesus dieses Gleichnis zunächst mal ab und er wendet es direkt auf unser Leben an. Und das ist unser vierter Punkt, die Botschaft Jesu für uns. Vers 9, Lukas 16, Vers 9. Jesus sagt, darum sage ich euch, macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Die Botschaft hier ist relativ klar. Jesus sagt, meine Message an euch ist, macht's genauso wie der Manager im Gleichnis. Punkt. Oder besser gesagt, Ausrufezeichen. Macht es so wie der Manager im Gleichnis. Was war das Ziel des Managers? Er wollte nach seiner Entlassung, wenn er seine irdische Stellung abgeben muss, wollte er aufgenommen werden in die Häuser. Ja? Er wollte eine Zukunftsperspektive haben. Und Jesus sagt, ihr sollt euch auch vorbereiten auf den Tag, an dem ihr eure irdische Stellung aufgeben müsst. Euer irdisches Leben. Es wird irgendwann vorbeigehen und dann wollt ihr doch aufgenommen werden, wo? In den himmlischen Wohnungen. Also wir würden sagen, in der Ewigkeit, im Himmel, dort wollt ihr hin. Und Jesus sagt, wie kommt er dorthin? Wie kommt er an das Ziel? Durch dieselbe Strategie wie beim Manager, nämlich macht euch Freunde mit dem Mammon, mit dem Geld, mit eurem Geld. Macht euch Freunde mit dem Geld, damit, wenn ihr euch Freunde mit eurem Geld gemacht habt, indem ihr wohltätig und großzügig wart anderen gegenüber, damit sie euch aufnehmen in den Himmel. Was sagt er dazu? Im ersten Gottesdienst hat jemand gesagt, das ist strange, total verrückt, das ist irgendwie komisch, oder? Das ist doch komisch. Jesus sagt, aber das steht wirklich da, das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Jesus sagt, macht euch Freunde mit eurem Geld, damit sie euch aufnehmen in den Himmel, in die himmlischen Wohnungen. Und wir haben damit mindestens zwei Probleme. Das eine ist nämlich, dass wir sagen, hey, wenn ich großzügig bin anderen gegenüber, wie können die mich in den Himmel aufnehmen? Ich dachte bisher immer, das ist Gottes Sache. Und das zweite Problem, was wir haben, ist, dass wir sagen, hey, aber ich habe doch gelernt, dass ich allein aus Gnade gerettet werde. Wie kann ich jetzt durch irgendwelche wohltätigen, großzügigen Werke und den Umgang mit meinem Geld auf einmal mir den Himmel verdienen? Was ist hier los? Ja, wir werden allein aus Gnade gerettet. Und das sehen wir zum Beispiel, um das nochmal deutlich zu unterstreichen, im Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 8 und 9. Nächste Folie, genau. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, schreibt Paulus, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Jesus sagt, oder hier sagt Paulus, wir werden allein aus Gnade gerettet. Und trotzdem spitzt es Jesus in diesem Gleichnis zu und sagt, zugegeben in sehr verkürzter Form, er sagt, Leute, ohne Wohltätigkeit keine Rettung, kein Heil. Ohne entsprechenden Umgang mit eurem Geld könnt ihr keine Nachfolger von mir sein. Das ist das, was Jesus hier sagt. Ohne entsprechenden Umgang mit eurem Geld könnt ihr nicht meine Nachfolger sein. Ihr werdet aus reiner Gnade gerettet, sagt Jesus. Aber an eurem Umgang mit Geld kann ich ablesen, wie euer geistlicher Stand wirklich ist. Darum geht es hier. An der Art und Weise, wie ihr mit euren Ressourcen, mit euren Finanzen umgeht, wird deutlich, wo ihr geistlich steht. Und wenn ihr meine Nachfolger sein wollt und das für euch in Anspruch nehmt, dann muss ich das unter anderem ablesen können an der Art und Weise, wie ihr mit eurem Geld umgeht. Und Greg Blomberg, ein Theologe, bringt das so auf den Punkt. Wahre Jüngerschaft lässt sich kaum besser feststellen als am Gebrauch unserer Finanzen. Das heißt, dein Umgang mit Geld sagt mehr darüber aus, wo und wie du geistlich stehst, als vieles andere. Bist du als Nachfolger Jesu großzügig mit dem Geld, das Gott dir gegeben hat? Und Graham Scroggie hat das mal so auf den Punkt gebracht, er sagt, es gibt zwei Arten, wie ein Christ mit seinem Geld umgehen kann. Er kann sagen, wie viel meines Geldes gebrauche ich für Gott? Oder er kann sagen, wie viel von Gottes Geld gebrauche ich für mich selbst. Und so, ihr Lieben, stellt sich für uns am Ende die Frage, wie werden wir zu solchen großzügigen, klugen, weisen Verwaltern unserer Finanzen? Wie verändert sich unser Herz so, dass wir das hinkriegen? Und machen wir uns doch nichts vor, wir kleben doch alle am Geld. Ich behaupte fast ohne Ausnahme, wir hängen an Besitztümern und am Geld. Und die Frage ist, wenn Jesus uns diese Herausforderung ins Stammbuch schreibt, wie verändert sich unser Herz, dass wir hier Schritte gehen? Wie kommen wir dahin? Ein paar Verse nach unserem Gleichnis in Vers 13 sagt Jesus, Freunde, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld. Das heißt, ihr könnt nicht sagen, ich liebe Gott und gleichzeitig das Geld lieben. Das geht nicht. Ihr könnt nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Und an einer anderen Stelle sagt Jesus, dort, wo euer Schatz ist, dort ist euer Herz. Das heißt, dort, wo ihr euer Geld investiert, wir könnten auch sagen, dafür oder wofür ihr euer Geld ausgebt, da schlägt eigentlich euer Herz. Ja? Dort, wo das Geld reinfließt, das sind die Dinge, die ihr anbetet. Das ist euer Gott. Und die Frage ist, wird an unserem Umgang mit Geld deutlich, dass wir Gott mehr lieben als alles andere? Und seht ihr, hier ist der Punkt, wo Jesus Christsein komplett anders definiert, als wir das meistens tun. Jesus definiert Christsein so. Er sagt, ein Nachfolger von mir, von Jesus Christus, ein echter, wahrer Christ, ist jemand, der zutiefst erfasst wurde von Gottes Gnade, von der Gnade eines heiligen Gottes. Ein echter Nachfolger ist jemand, der geflasht ist davon, was Jesus für ihn oder sie getan hat. Vom Opfer am Kreuz, vom stellvertretenden Tod für seine oder ihre Sünde und Schuld. Und weil er so geflasht ist von Gottes Gnade oder weil sie so geflasht ist von Gottes Gnade, kann man es auch und gerade am Umgang mit Finanzen ablesen. Das ist die Definition von Christsein, die Jesus hier bringt. Er sagt, ein Christ, ein echter Nachfolger, hat erkannt, dass er Gott alles verdankt und dass er Gott deshalb auch alles schuldet. Und das ist was wir häufig nicht zusammenkriegen. Wenn wir sagen, wenn wir wirklich glauben, dass wir Gott alles verdanken, Freunde, dann sind wir ihm auch alles schuldig. Das kann gar nicht anders sein. Wenn wir zu irgendjemandem sagen, ich verdanke dir alles, dann schulde ich ihm auch alles. Und Jesus sagt, ein echter Nachfolger hat erkannt, hat tief in seinem Herzen erkannt, dass er Gott alles verdankt und ihm deshalb auch alles schuldig ist. Und deshalb liebt er diesen Gott so sehr, dass er sagt, ich möchte mein ganzes Leben und alles, was du mir anvertraut hast, für dich investieren, auch und gerade mein Geld. Und die Hauptbotschaft, die Jesus hier durch das Gleichnis herausstreichen will, könnten wir so zusammenfassen. Als wahre Nachfolger Jesu, die ihn über alles lieben, sollen wir uns vorbereiten auf den Tag, an dem wir vor Gott Rechenschaft ablegen müssen, indem wir das, was Gott uns anvertraut hat, weise bzw. klug gebrauchen, besonders unser Geld. Und wir haben im Gleichnis gelernt, dass ein kluger und weiser Gebrauch unseres Geldes etwas damit zu tun hat, dass wir uns mit diesem Geld Freunde machen. Wie geht das? Seht ihr, wenn ihr euer Geld großzügig investiert in wohltätige Zwecke, für soziale Projekte, für Flüchtlinge vor unserer Haustür, und ihr wisst, wir haben Flüchtlinge auch in unserer Gemeinde, die nicht viel haben. Wenn ihr das tut, ihr Lieben, dann würde Jesus sagen, das ist ein weiser, kluger Gebrauch eurer Finanzen. Und ihr macht euch damit Freunde für die Ewigkeit. In einem guten, gesunden Sinn, Freunde für die Ewigkeit. Oder wenn ihr euer Geld investiert in unsere Gemeinde, in unsere Vision, in unseren Auftrag, den Gott uns gegeben hat, dann bin ich mir sicher, dass das unter diese Rubrik fällt, die wir in Lukas 16 haben, dass Jesus sagen würde, das ist Investition in mein Reich und das ist klug und clever und gut. Und ich würde euch das gerne in Erinnerung rufen, gerade im Blick auf den Punkt, an dem wir als Gemeinde stehen, mit unserem Neubau und den großen Herausforderungen. Jeden Euro, den ihr da rein investiert, und ich hoffe, ihr nehmt mir meine Offenheit nicht übel, aber jeden Euro, den ihr da rein investiert, ist ein Investment, das dem gerecht wird, was Jesus hier sagt. Weil ihr euch damit Freunde macht für die Ewigkeit, wisst ihr warum? Weil Leute in dieses Gebäude kommen werden und sie werden die lebensverändernde Kraft des Evangeliums erfahren, das Evangelium hören. Und wir beten, dass viele zum Glauben kommen und dort gesegnet werden. Und die werden sagen, Leute, wisst ihr, wer das möglich gemacht hat? Die vielen Leute, die Geld geopfert haben, damit Gottes Reich in Landau gebaut werden kann. Und das ist nur ein Beispiel. Und natürlich werden die Leute nicht irgendwann auf euch zukommen und sagen, hey, es war deine monatliche Spende. Aber wir gemeinsam haben investiert und werden für Menschen zum Segen. Das sind Freunde für die Ewigkeit, weil wir sie im Himmel, in den himmlischen Wohnungen wiedersehen. Das ist gutes Investment. Und ich habe eben in der Pause mit meinem Kollegen Daniel Zimmer nochmal über die Predigt gesprochen. Er hat gesagt, hey, es gibt noch eine weitere Anwendung. Er hat gesagt, Leute haben in sein Leben investiert, ganz konkret, haben ihm seine theologische Ausbildung ermöglicht. Ja, und auch ich musste dran denken, Leute haben in mich investiert. Viele Leute, die nicht zu dieser Gemeinde gehören, in den USA und sonst wo, haben in meinen ersten Jahren hier Geld gespendet, damit die Gemeinde mein Gehalt finanzieren kann. Viele von euch geben, wenn junge Leute von uns in ein FSJ gehen ins Ausland, ja, geben ihnen ein paar Euro, damit sie diese Erfahrung machen können und für Gott was tun können im Ausland. Das ist Investment. Das ist kluger Gebrauch eurer Ressourcen. Und wir könnten die Liste verlängern. Und ich fordere euch heraus, an der Stelle nachzudenken. Und das Gleichnis ist sicher nicht beschränkt auf Geld. Es geht um alle möglichen Ressourcen. Es geht um eure Gaben, eure Fähigkeiten. Es geht um eure Zeit. Jesus sagt, ihr werdet irgendwann Rechenschaft geben müssen, wie ihr euer Leben gelebt habt. Und die Frage ist, habe ich mich mit meinen Fähigkeiten und meiner Zeit investiert für andere? Oder habe ich eigentlich mehr oder weniger für mich selbst gelebt? Das ist die Herausforderung, vor der wir hier stehen. Du bist der eingesetzte Manager deines Lebens. Und du hast dir dein Leben nicht selber gegeben, sondern Gott hat es dir anvertraut. Mit den Umständen, in denen du lebst. Manches sehr, sehr schwierig. Und viele von uns haben mehr Geld und andere haben wenig. Und es ist gar nicht der Punkt. Die Frage ist, was machen wir mit dem einen Leben, das Gott uns gegeben hat? Und er fordert dich heraus, klug und clever und großzügig und treu dich einzusetzen für deine Familie, deine Mitmenschen, für unsere Gemeinde und für die Menschen, die dich brauchen. Und wenn du das tust, dann wird Gott dich dafür loben. Und zwar nicht als untreuer Manager, sondern als kluger Manager dessen, was er dir gegeben hat. Amen.